Domradio Menschen.
Von Breklum, das hoch im Norden in der Nähe von Husum fast an der Küste liegt, zogen früher Missionare nach Indien und China, Amerika und Kanada, nach Papua-Neuguinea und nach Tansania, sozusagen in die ganze Welt. Heute ist hier das Christian-Jensen-Kolleg untergebracht, benannt nach dem nordfriesischen Pastor Christian Jensen, der Motor für die Breklumer Mission und viele andere Dinge war. Die Sendung Menschen unterwegs ist heute zu Gast in eben diesem hohen Norden bei Pastor Friedemann Magor. Friedemann Magor leitet das Christian-Jensen-Kolleg, ein Tagungs- und Bildungszentrum, vielfach ausgezeichnet für seinen fairen ökologischen Stil. Das Watt und die Windenergie, der interreligiöse Dialog und eine Ökonomie, die das Gemeinwohl im Blick haben, das sind zentrale Themen des Bildungszentrums und auch im Leben von Friedemann Magor. Und dann wären da noch das Cello, die Dithmarsche Bauernrepublik und der Frühling der Kirchen. Wie das alles zusammenpasst, das erzählen wir in dieser Sendung Menschen unterwegs. Vielen Dank, Friedemann Magor, dass wir hier sein dürfen und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Die Sendung Menschen unterwegs, heute zu Gast in Breklum, im Christian-Jensen-Kolleg, und wir sitzen hier in einem hellen, großen Wintergarten und schauen auf blühende Bäume und schöne Bänke und Stelen, und gerade laufen Hunde vorbei. Zu Gast sind wir im Christian-Jensen-Kolleg bei Friedemann Magor. Den Namen kennen wir schon und bald kann ich ihn auch richtig aussprechen. Aber sonst wissen wir noch gar nichts. Deswegen bitte Alter.
50 Jahre.
Beruf?
Ich bin Pastor.
Gibt es sowas wie eine Berufung? Also jetzt nicht eine Berufung ins Geistliche, sondern eine Berufung, was zu tun?
Mit Menschen zusammen, im Glauben, in der Freude.
Religion ist bei einem evangelischen Pastor klar. Aber wie gerne sind Sie evangelisch?
Richtig gerne.
Richtig gerne. Von meinem Vater habe ich?
Einen klaren Blick.
Ohne meine Mutter?
Wahrscheinlich zu wenig Herz.
Die Gäste, die meine Eltern einluden, haben mir am Esstisch?
Von der weiten Welt erzählt und vom Glauben. Weltgebetstag habe ich als kleines Kind am Tisch begrüßt.
Cello wollte ich spielen seit?
Seit ich 7 Jahre alt bin.
Als ich mit 2 Armen in Gips und doppelseitiger chronischer Sehnenscheidenentzündung mit 17 das Cello aufgeben musste, war das?
Ja, eigentlich das Ende, da war alles aus.
Gerettet hat mich damals?
Unter anderem der Pastor, bei dem ich in der Jugendarbeit war, der ganz viel Zeit für mich hatte und mich wieder auf die Füße und ins Leben gestellt hat.
Theologie in einer Familie, in der es von Theologen geradezu wimmelt, habe ich schlussendlich doch studiert, um?
Um meinen Weg zu gehen. Also Theologie könnte man auch als genetischen Defekt bei uns diagnostizieren, weil es in der Tat öfter vorkommt, aber das ist meine Sache.
Die Kirchengeschichte hat mich im Studium fasziniert, weil?
Weil da alles Spannende der Geistesgeschichte zusammenkommt. Etwas über die Bibel zu lernen, etwas über Menschen und Kontexte zu lernen, über die Philosophie des Glaubens, das durchkreuzt sich alles und verwebt sich in der Kirchengeschichte wie sonst nicht. Das ist wirklich die Königsklasse.
Noch als Studenten junge Eltern zu werden, heißt?
Abenteuer und Wagnis, aus Liebe ein Risiko eingehen und ganz großes Glück empfangen.
Pastor in einem Ort mit 20% Arbeitslosigkeit zu werden, bedeutet?
Na, da werden wir gebraucht.
Die große Mehrheit der Jugendlichen für die Arbeit in der Kirche zu begeistern, ging indem?
Indem die Jugendlichen in dieser Kirche ihr Ding gefunden haben. Gemeinschaft, Musik und Gestaltungsräume. Die Jugendlichen waren jede Woche in der Kirche und sie waren da ein bisschen zu Hause. Das freut mich total.
Als systemischer Organisationsentwickler kann ich?
Auf meine Intuition trauen.
Ich habe gut gepredigt. Wenn?
Wenn ich die Menschen im Blick habe, zu denen ich gesprochen habe. Also wenn das, was ich sagen wollte, passte in die Situation, in die es reinklang.
Eine Radioandacht war gut, wenn?
Wenn sie ins Herz trifft. Manchmal ist sie aktuell, dann nimmt sie das Thema des Tages auf. Und manchmal ist sie generell und das Thema des Lebens klingt.
Christian Jensen ist für mich?
Geistiger, geistlicher Urgroßvater.
Wenn ich Christian Jensen heute durch das Christian-Jensen-Kolleg führen würde und ihm die Räumlichkeiten zeigen würde, würde Christian Jensen hoffentlich?
Er würde erst ein bisschen staunen, weil sich viel verändert hat, und ich hoffe, er würde sich mit mir freuen über den weiten Geist, der hier zu Hause ist.
Als ein ganzes Haus im Christian-Jensen-Kolleg bis auf die Grundmauern abbrannte, haben wir
in einer Weise wirklich von null angefangen.
5 Jahre lang war unsere Kapelle in dieser Zeit
der Ort, an dem wir die Geschichte von Zerstörung und Bewahrung erzählt haben. Wir haben 1 Jahr ohne Kapelle gebetet und jetzt kann die Kapelle genau davon erzählen. Es war schlimm, aber es war auch eine, im Wesentlichen eine Geschichte, dass wir gewahrt geblieben sind.
Mit dem Trio Barock kann ich
ein bisschen himmlische Musik machen auf Erden.
Von Reinhard von Kirchbach habe ich gelernt,
dass ich keine Angst haben muss, wenn ich Menschen begegne, die glauben, auch wenn sie ganz anders glauben als ich.
Mit dem Christian-Jensen-Kolleg will ich noch
tolle Dinge erleben. Es ist ein Ort für gute Fragen. Wir sind hier nicht zuständig für die Antworten, sondern für gute Fragen. Und da habe ich noch einiges vor.
Hier kommt die letzte Frage an dieser Stelle. Gott ist
größer als alles und auch größer als die größte Sünde.
Die Sendung Menschen unterwegs, heute zu Gast im Christian-Jensen-Kolleg im Hohen Norden, ein Tagungs- und Bildungs- und Konferenzzentrum, das versucht, neue Wege zu gehen und nicht nur über Klima und Nachhaltigkeit, über soziale Gerechtigkeit und Gottes Geist in der Welt zu reden, sondern das alles auch zu tun. Friedemann Magor ist der Leiter des Christian-Jensen-Kollegs. Was war das zentrale Motiv, dieses Tagungshaus ökologisch und fair und sozial gerecht auszurichten?
Wir wollen tatsächlich zusammenbringen, dass das, was wir sagen in unseren Seminaren und das, was wir tun in diesem Haus, in Kontakt kommt. Also am besten eins wird. Das ist ein steiler Anspruch. Aber dass wir die Dinge aufeinander beziehen, das hat nicht nur mit Glaubwürdigkeit zu tun, sondern es ist auch ein Teil von Bildungsarbeit, an einem Ort abzubilden, guck mal, so könnte es funktionieren. Das bedeutet, dass die inhaltliche Ausrichtung, die sich orientiert an den Grundbegriffen des konziliaren Prozesses, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung, dass wir diese inhaltliche Ausrichtung auch in das Management des Hauses übertragen. So wie wir einkaufen, so wie wir kochen, so wie wir Löhne zahlen für unsere Mitarbeiter, ist abgeleitet aus diesen grundphilosophischen und grundreligiösen Behauptungen, die wir in unserem Seminarprogramm aufstellen.
Es ist wie so ein Modell, wie so ein Labor, wo man versucht, an möglichst viel zu denken und umzuzeigen, es geht auch.
Ganz genau. Es ist ein Lernort und wir lernen an unserem eigenen Alltag ganz viel. Das ist übrigens unvermeidlich, weil wir auch ein kritisches Publikum hier zu Gast haben. Menschen, die sich engagieren und die genau nachfragen und die gucken uns richtig auf die Finger und fragen nach. Und das finde ich total toll. Ich mag das sehr gerne, wenn Leute kritisch hinterfragen, was wir tun. Und manchmal kann ich darauf antworten, dass ich ganz zufrieden bin, weil wir darüber nachgedacht haben. Und oft bringt es uns auch weiter, weil nochmal ein Aspekt deutlich wird, den wir vorher nicht bedacht haben und über den wir dann nachdenken. Umsetzen können wir übrigens nicht alles, was wir wollen, weil wir ja ein Haus in der Welt sind. Also wir müssen auch wirtschaftlich bestehen, wir müssen am Markt bestehen. Da gibt es irgendwie ganz banale wirtschaftliche Regeln, denen wir folgen müssen. Aber wir denken über sehr viel nach und die Kompromisse, die wir schließen, sind auch in unser Konzept eingewoben und die machen wir transparent.
Wenn man hier ankommt, ist das wie so eine kleine eigene Welt im Grünen. Im Hintergrund, durch die geschlossenen Fenster höre ich die Vögel singen. Und das ist eine Welt, die Christian Jensen, ein nordfriesischer Pastor, geschaffen hat. Wir sitzen im Moment in einem hellen, lichten Seminarraum mit Holzdielen und einer hellen, weißen Decke. Und dieser Seminarraum ist in der Zentrale von diesem Gelände, von diesem Haupthaus. Eben sind wir an einer Ahnengalerie vorbeigegangen, also ganz viele Missionare, die in die ganze Welt gegangen sind. Und dieser Christian Jensen war der Motor für das alles. Also diese kleine Welt, die er geschaffen hat, da gab es eine christliche Druckerei, es gab eine Klinik, es gab diese Missionszentrale. Ich habe im Fragebogen schon mal gefragt, wie das wäre, Christian Jensen hier heute durchzuführen. Und Sie haben gesagt, ich hoffe, er wird sich über die Weite freuen. Und Weite war auch etwas, was Christian Jensen wichtig war. Wer ist Christian Jensen für Sie?
Christian Jensen ist ein sehr lebendiger und innovativer, frommer Mensch gewesen im 19. Jahrhundert. Er in den Mitteln seiner Zeit Großartiges geleistet hat. Dass er ein ganz konservativer, ein ganz bodenständiger und irgendwie auch ein Enger war, steht in keinem Widerspruch dazu. Dass er mit großer Liebe zu den Menschen und mit großer Weitsicht seine Arbeit aufgebaut hat. Immerhin neben einer Gemeindearbeit. Die Dinge, die sie benannt haben, eine Klinik, ein Verlag, eine Schule und ein Missionswerk gegründet hat. Alles über Spenden zusammengebettelt und gebetet. Und in einer großen Weitsicht Verantwortung für die Gesellschaft, Verantwortung für die ganze Welt übernommen hat, das finde ich total beeindruckend.
Dass Friedemann Margor einmal Pastor wird, das stand als Kind nicht auf seinem Zettel. Da gab es einen ganz anderen Plan. Da waren für den außergewöhnlich begabten Cellisten die Weichen ganz in Richtung Konzertmusiker gestellt. Warum es dann ganz anders kam, das erzählen wir, aber nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen, heute zu Gast bei Friedemann Margor im Christian-Jensen-Kolleg, ganz im Norden, fast an der Küste in der Nähe von Husum. Und wir sind weitergegangen, sitzen jetzt im Raum der Stille und ich schaue auf ein sehr großflächiges, grundtonblaues Gemälde, was, wenn man da lange drauf schaut, anfängt zu leuchten, als würde ich geradewegs ins Abendmeer gucken. Ich habe keine Ahnung davon, was ist es?
Das weiß ich auch nicht. Das will ich auch gar nicht auf einen Begriff bringen. Aber es ist eine Komposition in Blau. Der Himmel vielleicht, das Wasser vielleicht, eine große Tiefe. Und je länger ich auf das Bild schaue, desto mehr entdecke ich Lichtpunkte, vielleicht kleine Welten, die im Hintergrund aufleuchten. Das ist ein Bild, in das ich mich verlieren kann, wenn ich drauf schaue, in das ich richtig rein plumps.
Friedemann Margor, Ihr Vater war evangelischer Pastor, Ihre Mutter Theologin, Ihr Bruder Gotthard ist Bischof. Und wenn man Ahnenforschung betriebe, würde man da noch den einen oder anderen Theologen in der Familie finden. Diese Welt hat Ihnen eine inspirierende Kindheit bereitet. Sie haben keine enge und kleine Welt kennengelernt am Esstisch.
Das stimmt. Also einmal ist mir wichtig, meine Eltern haben nicht verhindert. Sie standen nicht im Weg, dass ich den Weg zu Glauben und Kirche gefunden habe. Das ist ja durchaus nicht ganz unüblich in Pfarrhäusern, dass Kinder manchmal auch verschreckt sind von dem, was sie erleben oder zu sehr eingebunden oder mit zu vielen Erwartungen belegt sind. Sondern unsere Eltern haben uns wirklich immer freigelassen und uns ganz viel Raum gegeben. Und dann ist es in der Tat so, dass da eine Selbstverständlichkeit bei uns zu Hause war, am Abendbrotstisch wir über Bergpredigtabschnitte gesprochen haben. Weiß ich noch, da war ich ein kleiner Junge. Und hat Jesus das nun so gesagt oder ist das eine Rede, die zusammengesetzt ist aus verschiedenen Redestücken? Und das, darüber wird da einfach diskutiert, so zwischen Käsebrot und einem Glas Milch. Und es sind wunderbare Gäste zu Besuch gewesen, Theologinnen, Pastorinnen zu Zeiten, als das noch ganz unüblich war in der evangelischen Kirche, dass Frauen auch ein geistliches Amt übernehmen können. Das hat das Herz weit gemacht und den Geist weit gemacht für Themen der weiten Welt und des Glaubens.
Und es gab Musik und mit 7 haben Sie angefangen, Cello zu spielen.
Ja, das ist total großartig und das war tatsächlich so, dass ich alleine losgegangen bin von zu Hause. Wir waren in einem Konzert im Weihnachtsoratorium gewesen und saßen ganz weit vorne und ich sah diese tollen Instrumente und bin an einem der nächsten Tage mit 7 Jahren durch die Stadt gestiefelt. Also zu Fuß sind es 20 Minuten Weg gewesen zu der Geigenlehrerin meiner Schwester und habe geklingelt. Meine Eltern wussten von nichts. Ich dachte, ich möchte Cello lernen. Und sie sagte, das geht nicht, ich kann dir nur Geige spielen beibringen. Aber als ich noch nach Hause lief, hat sie meine Eltern angerufen und gesagt, da müssen Sie jetzt was unternehmen.
Was haben Sie denn unternommen?
Na, ich habe 2 Wochen später meinen ersten Cello-Unterricht bekommen.
Viertelcello?
Ja, das muss so ein kleines Instrument sein für einen kleinen Menschen, damit es zu greifen ist. Und ich hatte eine wunderbare Lehrerin, die sich auf kleine Kinder verstand und mir die Freude gezeigt hat.
Was war es denn? Also das Weihnachtsoratorium hat ganz viele Aspekte. Und was war es? War es dieser tiefe, warme Klang vom Cello? War es das Teil eines großen Gesamtkunstwerkes sein mit dem Cello? Was war es denn?
Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht mehr. Ich war echt ein kleiner Mensch mit vollem Herzen, aber das ist ein bisschen vorbei. Aber es war fraglos. Also es war ganz klar, dieses Instrument möchte ich spielen. Und das ist schon meine große Liebe geworden.
Deswegen frage ich ja danach. Das ist also, Kinder haben mal hier den Impuls, mal da den Impuls. Aber das war ja einer, der sich durchgetragen hat. Mindestens, also 10 Jahre auf ganz hohem Niveau. Sie haben sehr früh sehr viel Förderung bekommen und waren dann schon als Jugendlicher, Student oder Schüler bei einem Professor an der Hochschule.
Das stimmt. Als Jugendlicher ist der Knoten geplatzt und ich habe wirklich viel geübt und viel gespielt und wollte mein Leben dem so ganz verschreiben. Das Musizieren ist so eine Angelegenheit, wo sich Menschen wirklich verlieren können. Ich tauche ab in der Musik und da ist kein Platz mehr für Sorgen.
Und das haben die anderen auch gemerkt, dass sie da abtauchen und dass sie es ganz ernst meinen und auch sehr ernsthaft betreiben. Ihre Eltern haben sich nicht in den Weg gestellt, dass sie Musiker werden, und die Weichen waren auch schon gestellt in durchaus Karriereoptionen. Und dann taten ihnen auf einmal beide Arme weh. Sie sind zum Unterricht gegangen und ihr Professor hat sich nicht groß mit ihnen aufgehalten, sondern gesagt, das war's, packen Sie ein, gehen Sie nach Hause. Was war passiert?
Ja, ich hatte eine Sehnscheidenentzündung bekommen und mein Professor fragte mich, hattest du das schon mal? Ich sage, ja, vor einem Jahr. Das kommt immer wieder. Das wird nicht wieder gut. Damit war er fertig mit mir und für mich brach eine Welt zusammen. Das war in der Kommunikation nicht besonders glücklich, aber es traf insofern zu, als dass das für mich in den nächsten Jahren auch immer ein Thema gewesen ist. Insofern habe ich dann meinen Traum hergeben müssen.
Wenn so von heute auf morgen die Lebenspläne zerstört werden und das in einem Alter, in dem man ja noch nicht so viele Möglichkeiten, innere Möglichkeiten hat, mit solchen Katastrophen umzugehen, dann kann das schnell eine heftige Krise werden, und das wurde es dann auch. Das Domradio mit der Sendung Menschen, heute zu Gast bei Friedemann Magor. Der leitet das Christian-Jensen-Kolleg in Nordfriesland. Friedemann Magor, Sie sind ein begabter, leidenschaftlicher Cellist geblieben. Sie musizieren zum Beispiel im Trio Barock. Und Sie wollten und Sie sollten auch Musiker werden, bis Sie mit 17 eine doppelseitige Sehnenscheidenentzündung bekamen. Und mit 2 Armen im Gips war dieser Traum ausgeträumt. Alles war darauf ausgerichtet. Und wie tief sind Sie gestürzt aus dem Traum? Unmittelbar in den Albtraum?
Das ging ganz schnell und es war wirklich tief, weil all das, was ich mir gewünscht habe für mein Leben, sich in kürzester Zeit aufgelöst hat. Mit 17 bin ich wirklich tief gefallen. Gehalten hat mich in der Situation ein Umfeld, das zu mir gehalten hat. Und vor allen Dingen die Begegnung mit einem Pastor in der Stadt, in der ich groß geworden bin, in Schleswig, bei dem ich zur Jugendarbeit gehörte. Und der genau da für mich da war, als ich ihn gebraucht habe.
Zu dem kommen wir sofort. Aber Ihre Eltern, haben die Katastrophe und das Ausmaß begriffen? Oder Ihre Familie?
Die haben genau gesehen, was da mit mir passiert. Und ich glaube, sie waren genauso ohnmächtig und hilflos wie ich.
Aber dieser Pastor nicht. Was hat er gemacht?
Der hatte Zeit und er hatte ein wunderbares Gespür, mich zu halten in der Situation. Ich bin über viele Wochen 1 bis 2 Mal pro Woche bei ihm gewesen. Und als ich den Eindruck hatte, ich konnte wieder klar gucken, da war mein neuer Traum geboren. Sowas möchte ich auch. Ich möchte Seelsorger werden. Ich möchte Menschen in Krisen begleiten. So wie der werde ich auch.
Was hat er denn gemacht? Also gut, er hat Sie zum Gespräch eingeladen und Sie sind dann auch ja dahin gegangen, aber was hat er gemacht?
Er hat zugehört, er hat mit mir sortiert, er hat aufgezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, auch da, wo ich sie nicht sehen kann.
Zum Beispiel?
Er hat mir gezeigt, dass in meinem Leben verschiedene Wege da sind. Und wenn der eine sich verschließt, ich auf den anderen gehen kann. Er hat mir gezeigt, dass ich an meine Talente glauben kann. Und ich habe gedacht, ich hätte nur eins.
War das dann das innere Vorbild, ich will so werden wie dieser Pastor? Das will ich auch können?
Das hat mich total fasziniert und hat mich beglückt und es hat mich gelockt. Ich habe in der Zeit gedacht, ich studiere Psychologie und Theologie und ich werde Seelsorger.
Das war gar nicht so leicht für Sie, die Theologie in Betracht zu ziehen. Wir haben eben erzählt, dass Sie aus so einem Umfeld kommen, in dem ganz viele Menschen sich der Theologie verbunden haben und das beruflich gemacht haben. Und diese Hürde mussten Sie erstmal nehmen, dass Sie das jetzt auch machen.
Ich möchte meinen Weg gehen und ich möchte nicht einen Weg gehen, den andere vor mir gegangen sind und ich tippel den so hinterher. Ich habe das häufig erlebt, dass Leute sagen, ach, dein Vater ist Pastor, na, deswegen machst du das auch. Und das stimmt ein bisschen und es ist mir doch viel zu wenig. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann sind es tatsächlich so ein paar Umwege, die ich gegangen bin, die dazu geführt haben, dass es mein eigener Weg und mein eigener Ruf geworden ist.
Sie sind dann Pastor geworden, das erzählen wir auch in der zweiten Stunde. Aber vorher hören wir ein Wort von jemandem, der in der Kindheit von Friedemann Margor mit am Esstisch im Pfarrhaus saß.
Wenn ich dich in andere Gärten aussende, erwarte nicht, dass sie dieselbe Sprache sprechen oder dieselben Spiele unter denselben Bäumen spielen, die dir vertraut sind. Versteife dich nicht, als wären meiner Liebe irgendwo Grenzen gezogen. Strecke dich aus auf die Erde und küsse sie. Denn es gibt kein Herz, durch das nicht mein Atem geht, und keinen Ort, über dem nicht mein Geist schwebt, dass ich eine Heimkehr erwecke in meine Herrlichkeit hinein. Ein Text von Reinhard von Kirchbach.
Am Mikrofon Angela Krumpen, heute mit der Sendung Menschen zu Gast im Hohen Norden, im Christian Jensen-Kolleg bei seinem Leiter Friedemann Margor. Friedemann Margor, Sie haben uns einen Text von Reinhard von Kirchbach ausgewählt. Das war ein Pionier des interreligiösen Dialoges, deswegen wundert es mich nicht, dass Sie einen Text ausgesucht haben, in dem es um Gärten geht, in denen nicht dieselbe Sprache gesprochen wird, aber in denen man doch vertrauen soll und sich nicht erschrecken soll, nur weil das Vertraute nicht da ist. Dieser Pionier des interreligiösen Dialoges und diese verschiedenen Sprachen, die sind sehr wichtig für Sie.
Ja, das hat eine tiefe Sehnsucht in mein Herz gelegt. Reinhard von Kirchbach war Pastor und Propst in Schleswig, wo ich groß geworden bin. Und er hatte einen Traum, einen wirklichen Lebenstraum. Sein Büchlein darüber, Reinhard's Dream, er drückt den aus. Ein Traum, Menschen aus unterschiedlichen Religionen zusammenzubringen und gemeinsam zu leben und in diesem geteilten Leben auch sich die Schätze des Glaubens zu zeigen. Diesen Traum hat er umgesetzt in wunderbarer Weise und 14 relativ lange interreligiöse Treffen organisiert durch die ganze Zeit seines Ruhestands. Und dieser Traum hat sich in mein Herz auch eingesetzt und beschäftigt doch einige Leute hier bei uns im Norden. Wir in Breglum organisieren auch solche interreligiösen Begegnungen über 4 Tage, einmal im Jahr über 4 Tage mit Menschen aus 3 Religionen zusammenzuleben und sich die Schätze des Glaubens zu zeigen. Das macht mich sehr glücklich.
Die Sendung Menschen ist heute unterwegs im Hohen Norden, zu Gast bei Friedemann Margor, Leiter des Christian-Jensen-Kollegs in Breglum in der Nähe von Husum. Friedemann Margor, Ihr Weg führte über eine durch Krankheit verhinderte Cellistenkarriere ins Studium der Theologie und dort dann mit großer Leidenschaft in die Kirchengeschichte. Sie waren fasziniert von Biografien, haben einen Lehrer gefunden, der selber Kirchenhistoriker, Opern- und Oratoriensänger war, der also selber auch Musik und die Kirchengeschichte verbunden hat. Und diese Zeit hat sie gut vorbereitet für die Pfarrstelle in Lunden, ein kleiner Ort, der Anfang der 90er unter 20% Arbeitslosigkeit gelitten hat und der eine lange, querköpfige, freiheitsliebende Tradition hatte, die Dithmarsche Freier Bauernrepublik. Der Historiker in Ihnen hatte seine helle Freude, oder?
Na klar, das ist ein Ort, der so viele Geschichten erzählt hat aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Und sie waren so gut, weil sie auch das Leben unserer Zeit gedeutet haben. Ganz klasse. Ein historischer Friedhof um die Kirche, lauter Zeitzeugen aus dem 16. Jahrhundert, die hatten wir ja selten sonst.
Aber nicht nur der Historiker hatte seine helle Freude, der Theologe und der Pastor, der Seelsorger auch. Sie haben die Gemeinde ein bisschen aufgemischt. Es gab Tensing schon und sie haben die Lundener Gespräche dazu gewoben. Und Tensing, das hat geradezu eine ganze Generation Jugendlicher in die Kirche gebracht und ihnen da eine Heimat gegeben. Das haben sie im Fragebogen schon so ein bisschen erzählt. Und sie hatten große Freude daran, dass die einfach fast alle da waren.
Ein großartiges Projekt, wobei ich sagen muss, auf dem Dorf hat natürlich eine Kirchengemeinde eine gute Chance, weil es gar nicht so viele Alternativangebote gibt. Also wenn das gut ist, dann kommen die jungen Leute wirklich. Teenager Singing, abgekürzt Tensing, ist eine Jugendbewegung, die aus Norwegen kommt. Und dort singen Jugendliche im Chor, sie haben eine Band, sie haben eine Tanzgruppe, eine Theatergruppe. Und sie schreiben sich selbst ein Musical, das zusammengesetzt ist aus einer Geschichte, die sie erzählen wollen und aus Liedern der Popmusik, die die jungen Leute hören. Also es ist ihr Ding, es ist ihre Kultur und wir begleiten die jungen Leute so, dass sie unter dem Dach der Kirche das umsetzen können. Was aber einfach klasse war, dass so viele junge Leute jede Woche gekommen sind und in der Kirche geprobt, gesungen, geübt, gelacht, gebetet haben.
Sich verliebt haben.
Sich getrennt haben. Also das ganze Leben war da und wir haben die Kirche tatsächlich zu einem Heimatort gemacht. Oft sind Kirchräume so von Heiligkeit aufgeladen, dass sich Menschen dann in ihrem Alltag da so ganz fremd fühlen. Und diese Jugendlichen haben gesagt, das ist unser Zimmer, das ist unser Haus, haben das auch verteidigt und haben das geliebt. Ja, das ist eine ganz wunderbare Arbeit gewesen.
Und dann haben sie gesagt, die Kirche soll wirklich auch der Ort sein für das ganze Leben, auch für das Denken und für das Diskutieren. Und sie haben die Lundener Gespräche sich ausgedacht. Was ist das?
Ja, gemeinsam mit einem Journalistenfreund haben wir prominente, ich will mal sagen, bundesprominente Menschen verlockt, in den kleinen Dithmarscher Ort zu kommen und über ihr Leben und über ihre Werte zu sprechen und mit den Dithmarschern ins Gespräch zu kommen. Diese Lundener Gespräche sind eine Reihe, die wir im Kirchraum veranstaltet haben. Das war für einige ein bisschen ungewöhnlich, dass man so ein, ja, ich sag mal, Gesprächs- oder Talkformat in einen Kirchraum reinzieht. Für mich ist das sehr organisch, dass das, was im Leben wichtig ist, in der Kirche zur Sprache kommt. Und der Promi-Faktor hat Leute neugierig gemacht und der Provinz-Faktor hat die Promis neugierig gemacht. Warum werde ich denn da hinter den Deich geladen und was wollen die von mir wissen?
Das hat dann auch die ganze Gemeinde ins Diskutieren gebracht. Also es ist passiert, was passieren sollte oder was sie sich gewünscht haben. Und im Anschluss oder parallel dazu haben sie eine Ausbildung zum systemischen Organisationsentwickler gemacht. Das war eine gute Voraussetzung, als der Ruf an das Christian-Jensen-Kolleg nach Breklum kam. Seit ungefähr 10 Jahren, es gibt verschiedene Zeiten, wann das hier angefangen hat oder wann es eingeweiht worden ist. Seit ungefähr 10 Jahren gibt es hier Konferenzen, Tagungen, Seminare in vielen schönen Häusern. Und ein ganz zentrales, das Zentrale, das Haupthaus, war ein Jahr lang nicht benutzbar, nachdem es einen schrecklichen Brand gegeben hatte. Zu Gast bei Friedemann Margor sind wir heute mit der Sendung Menschen hoch im Norden in Breklum, im Christian-Jensen-Kolleg. Und wir sitzen jetzt hier in der Kapelle, die völlig bis auf die Grundmauern zusammen mit dem ganzen Haus, in dem die Kapelle untergebracht war, abgebrannt war. Friedemann Margor, Sie haben das gesehen.
Das stimmt. Ich bin an dem Abend, an dem dieser Großbrand war hergerufen worden und bin, reden wir jetzt nicht über die Straßenverkehrsordnung, hier irgendwie hergeflogen. Und die Bilder eines derartig brennenden großen Hauses, die haben sich in mir auch eingebrannt, die werde ich nicht vergessen. Einbrecher sind im Haus gewesen, haben alles kaputt gehauen und haben 4 Feuer gelegt und ganze Arbeit geleistet. Das ist wirklich komplett zerstört gewesen.
Nach 4 Stunden kamen Feuerwehrleute und haben gesagt, Herr Magor, wir haben hier 3 Leute, die haben Atemschutzgeräte. Was sollen sie rausholen? Das ist ja so die Frage, die man gerne in so Spielchen stellt. Aber wenn man die im wirklichen Leben gestellt bekommt, ist das ja ganz anders. Wie haben Sie gewusst, was die Feuerwehrleute retten sollen?
Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich habe nicht lange nachgedacht, sondern das war eine Intuition, die mich sofort hat antworten lassen. Es gibt eine Bildergalerie bei uns im Flur mit den Ahnen, wie wir sagen, also mit altvorderen Missionarinnen und Missionaren, die hier ausgebildet wurden und ausgesandt wurden mit ihren Lebensdaten. Aber auch die Missionsdirektoren und Missionsbischöfe sind da dokumentiert. Davon gab es noch kein Duplikat oder keine Digitalisierung. Die Feuerwehrleute haben dieses große Teil rausgetragen. Sie haben ein Bild gerettet. Sie haben ein paar Dinge aus dem Archiv gesichert, die nicht in Brandschränken gesichert waren. Der letzte Impuls war, guckt in die Büros und schaut, ob da persönliche Sachen sind, die ihr einfach mitnehmen könnt. Es muss dann ganz schnell gehen und das sind Situationen, die haben wir nicht geübt.
Sie haben dann die Tageslosung aufgeschlagen. Da stand was?
Aus dem Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.
Das ist schon wieder sowas. Wenn man diesen Satz so liest, kann man intellektuell einverstanden sein, aber wenn gerade die Heimat abbrennt?
Ja, dazu mussten wir gar nichts sagen. Das hat sich sofort selbst erklärt. Wir waren ohne bleibende Stadt in dieser Situation. Wir waren wirklich ein Stückchen nackt und verloren und hilflos in dieser Nacht und an dem nächsten Tag. Es hat 18 Stunden gebrannt, also es war schon enorm eindrücklich, was da alles kaputt geht. Und ich habe eine Weile wirklich ohne Rat da gesessen.
Das ist ja so ein bisschen wie die Stimme aus dem Off, die sagt, die nochmal kommentiert, was passiert. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Es geht um die zukünftige. Was hat denn das Wort in diesem Angesichts der Flammen mit Ihnen gemacht, diese Stimme aus dem Off? Hat es das Vertrauen gestärkt? Hat es irgendwie, waren Sie wütend? Was hat es gemacht?
Das, was dieses Wort mir gesagt hat, das hat unser Haustechniker im selben Moment umgesetzt. Der ist, wie Haustechniker sind, ein Pragmatiker. Wir saßen im Wintergarten auf der anderen Straßenseite, guckten auf die Ruine und er sagt, ich habe heute Nacht nachgedacht, ich weiß schon, wie wir es wieder aufbauen. Das war groß. Also in dem Nullpunkt, den wir dort erlebt haben, hat es einen neuen Aufbruch gegeben. Und wir sind, das ganze Team auf diesem Gelände, mit sehr viel Mut und mit sehr viel Zusammenhalt durch die nächsten Monate gegangen. Wir wollten dieses Haus aufbauen, wir wollten den Ort hier retten. Und haben mit sehr viel Energie auf dem Gelände und mit ganz viel Unterstützung aus der ganzen Region und der Landeskirche diese Arbeit geschafft. Also es ist eine Bewahrung gewesen. Wir sind in Wahrheit gesegnet gewesen.
Vielleicht ist das auch ein Grund, Sie haben so viel Solidarität in dieser Zeit erfahren, dass Sie ganz verbunden sind und ganz viel über das Gemeinwohl nachdenken. Selber, aber auch hier zusammen mit anderen. Und das tun wir dann gleich auch nach den Nachrichten. Die Sendung Menschen, heute zu Gast im Hohen Norden bei Friedemann Magor. Er leitet das Christian-Jensen-Kolleg, ein Konferenz- und Bildungszentrum, in dem es ganz unterschiedliche Dinge gibt. Wir sind jetzt ein paar Minuten gelaufen und sind am Eingang dieses Geländes in einem Haus, in dem es eine Ausstellung gibt, eine Klimaausstellung, der 8. Tag. Heißt sie und wir sind im letzten Raum sitzen wir jetzt und es ist schon wieder hell, die Sonne scheint hinein, es ist in weißen und grünen Farben gehalten und über den 8. Tag sprechen wir gleich. Ich würde gerne zuerst noch auf einen Punkt Ihres Programms eingehen. Wir haben in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, einen kleinen Ausflug zum Deich gemacht durch eine sehr poetische Landschaft mit viel Weite und wunderbaren Lichtspielen. Und unterwegs wussten sie, Friedemann Magur, so viel zu erzählen über die Vögel, die Deiche, die Fluten, das Watt, die Warften. Und so leidenschaftlich, dass ich gedacht habe, sie müssen mit dieser Landschaft und ihrer Natur eigentlich sehr verbunden sein.
Ich lebe seit 20 Jahren an der Westküste Schleswig-Holsteins. Und das ist richtig Heimat geworden.
Naja, auch wenn es richtig Heimat ist, weiß man nicht unbedingt so viel über den Ort, an dem man lebt.
Ja, aber wenn man ein neugieriger Mensch ist, dann will man die Heimat auch gut kennenlernen. Es ist so viel zu entdecken. Die Menschen haben ihren Raum so wunderbar geprägt. Und der liebe Gott hat dieses Land gesegnet mit so viel Schönheit. Das ist schon toll. Was diese Region so besonders macht, ist die Weite eines fast unendlichen Himmels. Wir haben rasend viel Horizont hier bei uns. Die Nähe zum Meer ist wunderbar. Das Wattenmeer ist Weltnaturerbe. Das ist eine Region mit so viel Geisterfüllung, so viel Spiritualität, dass das Herz einfach nur froh macht. Gleichzeitig ist es eine Gegend, in der die Menschen sich um gutes Leben kümmern. Also sie laden nicht nur Touristen ein, sondern sie machen in einer ganz tollen Weise ein Wirtschaftsmodell.
Da komme ich noch drauf. Aber ich wollte erst mal fragen, das, was Sie da beschreiben, das zeigen Sie nicht nur Touristen, das suchen Sie auch für sich selber auf, oder?
Ja, das liebe ich und das brauche ich. Die Zeit am Wasser, die Zeit in der Stille, spazieren gehen, mit meinen Tieren unterwegs sein. Ich liebe den Wind. Ich habe auch eine Weile in Süddeutschland gelebt. Es ist wirklich sehr, sehr schön, aber es gibt da nicht so viel Wind wie bei uns.
Sie sind der Natur verbunden und den Menschen hier. Wenn man da durchfährt, sieht man nicht nur Vögel und Wattenmeer, man sieht auch ganz viele Windräder. Da ist es Ihnen und den Menschen hier wichtig, dass es nicht fremde Investoren sind, die bei den Windparks abkassieren. Die hunderte Windräder, die hier stehen, von denen profitieren die Menschen, denen das Land gehört, auf dem die Windräder stehen und eben keine fremden Investoren. Wie haben die Menschen hier das geschafft?
Das Modell der Bürgerwindparks stellt sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger von Nordfriesland investieren, ihr Geld anlegen in regenerative Energie. Das schafft den Windrädern, den Windparks, die hier entstanden sind, eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Die sind natürlich auch ein Eingriff ins Landschaftsbild und sie sind auch ein Störfaktor für Menschen, das ist ja ganz klar. Aber überwiegend akzeptieren die Menschen diese Art von Energiegewinnung und freuen sich dran, denn wenn der Wind ordentlich pustet, sagen sich viele Leute, jetzt wieder ein Euro und da, guck mal, es dreht sich wieder, es war noch ein Euro. Also sie gewinnen daran und wir sind Gewinner durch diese Art von Energieerzeugung.
Das geht aber noch einen Schritt weiter. Also Sie denken nicht nur über die Ressourcen nach, die hier sind, Sie denken auch ganz viel über das Gemeinwohl nach. Das ist etwas, wo zum Beispiel ein Gemeinwohl-Brunch zu organisiert wird. Was ist das und was ist dieser Brunch?
Na, da verbinden wir so ein paar Dinge, die ganz klasse sind, nämlich gutes Essen an einem Samstagmorgen und gute Inhalte, die wir teilen, zu einer alternativen Wirtschaft. Die Gemeinwohlökonomie ist ein alternativer Wirtschaftsansatz, der für einzelne Unternehmen, aber auch für die gesamte Volkswirtschaft eine neue Ausrichtung ausmacht. Nämlich, dass sich die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens nicht nur zeigt in Umsatz, in Gewinn- und Verlustrechnung, sondern auch in einer alternativ zu erstellenden Gemeinwohlbilanz, die ausweist, was dieses Unternehmen an werthaltigem in die Gesellschaft einträgt, also ressourcenschonend oder sozialverträglich, transparent im Umgang mit Mitarbeitern, auf Genderfragen achtet. All das sind Aspekte, die in dieser Gemeinwohlbilanz gewertet werden und die zu einem zweiten Bilanzergebnis führen. Ich finde das hoch aufregend.
Das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Was heißt das, zu einem zweiten Bilanzergebnis führen?
Der Ansatz der Gemeinwohlbilanz erwartet das Unternehmen zwei Bilanzen machen, eine rein ökonomische Gewinn- und Verlustbilanz und eine Wertbilanz für die Gesellschaft. In diesem System kann man das sogar quantifizieren, also dafür Punkte vergeben. Und je nachdem ist wahrscheinlich ein Unternehmen, das Maschinengewehre produziert, anders einzuordnen als ein Unternehmen, das sich für Windenergie stark macht. Und das macht ja auch Sinn, dass man das transparent macht. Wenn es als ein gesamtgesellschaftliches System umzusetzen wäre, würden Steuerlasten daran festgemacht, wie sehr ein einzelnes Unternehmen sich für das Gemeinwohl stark macht oder nicht. Das ist im Moment nicht zu sehen, aber so können auf jeden Fall Unternehmen für sich selbst eine Bilanz ziehen und das auch ihren Kunden deutlich machen, wie sehr sie sich um das Gemeinsame und um Erhalt von Schöpfung und um Beitrag zu Gerechtigkeit stark machen.
Dieses Gemeinwohl denken Sie lokal hier mit den Menschen hier, Sie denken es aber auch immer global, auf das Klima bezogen zum Beispiel und auf soziale Gerechtigkeit weltweit. Das zeigt sich auch in einer Ausstellung, die Sie gerade organisiert haben und die gerade stattfindet. Und die heißt Der achte Tag. Und darüber sprechen wir gleich. Zu Gast im Christian-Jensen-Kolleg bei Friedemann Magor ist die Sendung Domradio Menschen. Wir sind bis an die Küste gereist, um mit Ihnen sprechen zu können, weil hier so viel Innovatives stattfindet. Also Sie denken ganz viel nach mit Ihren Referenten und Ihren Besuchern über das, wie die Welt werden kann. Das bezieht sich auf das Klima. Deswegen sitzen wir gerade in der Ausstellung Der achte Tag. Da geht es um den Klimawandel. Und Sie zeigen Kinderbilder aus der ganzen Welt. Sie zeigen, was diese Kinder anhaben, wie viele Ressourcen die verbrauchen und wie das Leben dieser Kinder in 30, 40, 50, 60 Jahren aussehen könnte. Die Besucher dieser Ausstellung werden durch viele Räume geleitet. Sie können viel machen. Sie können Dinge ausprobieren. Sie können Spiele spielen. Dabei wird sehr viel deutlich. Am Ende wird man in einen Raum geführt, in dem nochmal alles zusammengefasst wird und in dem es viele Optionen gibt, denn man soll nicht mit einer fetten Depression hier rauskommen.
Richtig, wir können was tun. Und wenn diese Ausstellung hilft und wenn unsere Bildungsarbeit hilft, dass Leute sich ermutigt fühlen, in ihrem Alltag etwas zu verändern, um sich in einem großen Ganzen gut einzufügen, dann ist es gut. Wir brauchen Ermutigungen. Gerade bei diesen kritischen Themen wie Klimawandel, das ist bedrückend, das ist kritisch, weil der Klimawandel schon heute dramatische Folgen hat für Leute in den armen Ländern dieser Welt. Für uns ist es eigentlich noch ein akademisches, ein abstraktes Thema, aber es ist heute wichtig, heute werden Weichen gestellt und das entscheidet sich in der großen Politik und es entscheidet sich in meinem Alltag, in meinem Lebensstil und wenn ich das fröhlich und beherzt mache, wirkt sich das auf den Lebensstil meiner Nachbarin aus.
Sie denken nicht nur über das Klima in der Zukunft nach, sondern überhaupt über die Zukunft. Und deswegen haben Sie sich die Tage der Utopie ausgedacht.
Die Tage der Utopie sind ein ganz besonderer Ort, an dem wir uns fragen, wie wird es eigentlich sein, wenn es gut wird? Ich erlebe, dass Menschen, wenn sie über die Zukunft nachdenken, in der Regel über Krisen oder über Katastrophen reden. Und das bedeutet, dass das aktuelle Handeln darauf ausgerichtet ist, Krisen zu vermeiden oder Katastrophen hinauszuzögern. Wir fragen, wie wird es sein, wenn es gut wird? Und diese Lust auf Gelingen, auf gute Szenarien in der Zukunft, verändert mein Alltagshandeln bereits jetzt.
Sie machen unter anderem Radioandachten. Denken Sie das Ganze nicht nur für das Klima und für die Zukunft von uns allen so, dass sie gut wird, sondern auch noch für die Kirchen. Die Radioandachten, die Sie gerade zum 100. Geburtstag von Frère Roger gemacht haben, die haben das Thema Frühling der Kirchen. Sie wünschen sich mit Frère Roger natürlich einen Frühling der Kirchen. Glauben Sie wirklich daran?
Ich glaube wirklich daran. Der Frühling der Kirche, der ist da. Der Aufbruch ist da, die geistliche Sehnsucht und das Neuanfangen, ja, das ist heute da.
Ist es so, wenn man in die Kirchen schaut oder die Veranstaltungen, dann ist es ein sehr graues Publikum und ein ergrautes Publikum, das ist der Herbst vielleicht, aber der Frühling, die jungen Menschen, die sind in Tessé, aber wo sind die in den Kirchen?
Ja, wenn die nicht sonntags in den Gottesdienst gehen oder in die Messe, dann vermissen wir sie sehr an diesen Orten unserer Frömmigkeit. Und ich weiß, dass junge Leute sehr ernst nachfragen, dass sie intensiv auf der Suche sind und dass sie in Gemeinschaft die neue Zeit, die neue Welt, das Reich Gottes herbeisehen wollen. Wir brauchen vielleicht auch andere Formen, um sie zu erreichen, andere Orte. Aber ich, der auch schon ein bisschen graue Haare hat, bin einfach auch nicht da, wo die jungen Leute sind. Aber ich weiß, dass es unterwegs ist.
Und am Ende das Unterwegssein von Ihnen anzugucken und zu Ihnen zurückzukommen, wenn Sie an diesem so kraftvollen, kreativen, innovativen Ort sind, sind Sie da gut mit Gott unterwegs?
Gott ist mit mir unterwegs, auch an diesem Ort. Aber es gibt keine Zeit in meinem Leben, wo er das richtig gefehlt hat. Das habe ich nicht immer gleich intensiv gefühlt, aber wenn ich zurückschaue, dann weiß ich, dass es genauso ist. Er ist mit mir unterwegs und ich darf mit ihm sein, ja.
Und was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft auf Ihrem Weg mit Gott und überhaupt?
Ich wünsche mir, dass ich aus der Freude leben kann, die von ihm kommt. Ich wünsche mir ein Leben in Dankbarkeit, das ich jetzt führen darf und das möchte ich immer intensiver führen. Ich wünsche mir Neugier auf Leben und auf Glauben und diese Neugier, die kommt aus seinem Geist.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch lange dankbar und neugierig sein können und danke Ihnen für die Gastfreundschaft, dass Sie uns hier aufgenommen haben und uns alles gezeigt haben. Und ich danke Ihnen, die Sie eingeschaltet und zugehört haben und hoffe sehr, dass irgendetwas dabei war, was Sie inspiriert, an dem Ort, an dem Sie sind, über Gemeinwohl, Klima oder Kreatives, Innovatives nachzudenken, so dass es Ihnen und allen, die Ihnen lieb sind, gut geht. Am Mikrofon war Angela Krumpen.